Heiliger Geist, du bist da, uns in alle Wahrheit zu führen und zu zeigen, was du für uns hast und was du von uns willst. Und wir bitten dich um deine Gnade, dass wir hören und verstehen. Für mich Gnade, dass ich das klar und deutlich darlegen kann, was auf deinem Herzen ist. Und wir rechnen mit deiner Hilfe und wir danken dir jetzt. Halleluja. Amen. Amen. So, heute Nachmittag möchte ich über zwei ganz, ganz wichtige Dinge sprechen, die wir betonen müssen, wenn wir Menschen helfen wollen, in ihre Bestimmung zu kommen, in ihre Freiheit zu kommen. Und als erstes will ich darüber sprechen, über die Wichtigkeit der Entscheidung. Gott hat uns einen freien Willen gegeben und wir sind verantwortlich und wir haben die Möglichkeit, damit zu tun, was wir wollen. Und wir wollen das Gute damit tun. Und das ist auch, was Gott will. Lass uns einmal lesen, 5. Mose, Kapitel 30. Dort sagt der Herr zu seinem Volk: Ich nehme heute Himmel und Erde gegen euch zu zeugen. Ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So erwähle nun das Leben, auf das du lebst, du und dein Same, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst, seiner Stimme gehorchst und ihm anhangst. Denn das ist dein Leben und bedeutet Verlängerung deiner Tage, die du zubringen darfst im Lande, das der Herr deinen Vätern Abraham, Isaac und Jakob zu geben geschworen hat. So, Gott macht es hier ganz, ganz klar. Ja? Die Entscheidung liegt bei uns. Ja? Und er legt uns vor, Leben und Tod, Segen und Fluch. Ja? Und weil manche einfach gestrickte Menschen schon überwältigt sind von der Fülle der Möglichkeiten, ja, sagt das noch selber. Also dann wähle das Leben, damit da wirklich nichts schief geht. Ja. Wähle das Leben. Ja. Das müssen wir manchmal buchstäblich Menschen sagen, die so von Todesängsten und Todessehnsüchten und Todesfantasien geplagt werden. Du musst das Leben wählen. Und alles, was mit Tod zu tun hat, muss raus aus deinem Leben. Wähle das Leben. Ja. Gott will, dass du lebst. Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wenn Jesus sagt, er lebt, dann meint er nicht, sein Herz schlägt und er existiert, ja, sondern er hat das göttliche, siegreiche, kraft- und saftvolle Leben, dieses herrliche Überwinderleben. Das gehört Jesus, das ist sein Leben, das ist die höchste Form von Leben. Ja, es gibt verschiedene Abstufung von Leben, ja. Dein Hund hat eine bestimmte Art von Leben. Dein Kaktus auch. Wesentlich niedriger, ja. Und wir haben eine Stufe von Leben, die wesentlich höher ist als unser Hund. Engel haben eine noch höhere Stufe von Leben. Aber die höchste Form von Leben, das ist, was Gott selber hat. Und dieses Leben ist uns geschenkt. Und das ist in uns. Und das wird deswegen so wenig sichtbar. Und das habe ich versucht schon herauszustellen, weil wir gar nicht Ahnung haben, was uns geschenkt worden ist. Ja, viele Christen begnügen sich, Jesus, mein Herr, hat mir meine Sünden vergeben. Nein, dieses Leben kann noch viel, viel mehr. Ja. Und er lebt und er will, dass ich lebe. Er will das. Ja. Das ist gute Botschaft für Depressive. Jesus will, dass ich lebe. Halleluja. Wir sollen das Leben wählen. Und wir wählen. Und hier heißt es, indem wir den Herrn, unseren Gott, lieben, seiner Stimme gehorchen und ihm anhangen. Ja. Halleluja. Das ist das Grandiose, dass wir frei sind. Wir sind nicht ferngesteuert. Wir sind keine Marionetten im himmlischen Unterhaltungsprogramm, ja, wo Gott irgendwie mit dem Joystick irgendwie die Leben so, wie so ein Computerspiel irgendwie so programmiert. Wir sind frei. Wir können machen, was wir wollen. Aber wir tragen die Konsequenzen für das, was wir wollen. Aber wir sind frei. Ja? Und ich sage es so gerne, jemand kann so gebunden sein, wie es nicht schlimmer sein könnte. Ja? Und alles geht schief in seinem Leben, aber nichts und niemand kann ihn abhalten, das Leben zu wählen. Nichts und niemand kann ihn abhalten, zu sagen, ich wähle jetzt das Richtige. Und indem ich das Richtige wähle, verwerfe ich das Falsche. Ich setze den Kurs meines Lebens neu. Ja? Das gefällt mir so an David, Psalm 119, Vers 30. Den Weg der Treue habe ich erwählt. Ja, ist eine Wahl, die er getroffen hat. Eine intelligente Wahl. Warum hat er das gewählt? Weil er verstanden hat, der Gott der Bibel, der Gott, für den er leben will, der Gott, der ihn gerufen hat, er ist ein Gott der Treue. Und er ist ein Gott der Treue, über die Maßen liebt und schätzt und belohnt. So eine ganz intelligente Entscheidung. Und David hat sich entschieden. Er hat den Weg der Treue gewählt. So, wenn wir in einer Zeit des Abfalls leben, die Gesetzlosigkeit nimmt immer mehr zu, aber wir können doch dem Einzelnen sagen, du, wähle das Leben, wähle die Ordnung Gottes, wähle den Plan Gottes, wähle das, was Gott gefällt, das, was richtig ist, das, was gut ist, das, woran er gefallen hat, das, was er segnen wird, ja. Es beginnt alles mit einer Entscheidung, ja. Natürlich, Entscheidung ist nicht alles. Ganz klar, der Entscheidung müssen dann noch weitere Schritte folgen in der Praxis. Aber doch, ohne Entscheidung beginnt kein neuer Weg. Es beginnt mit einer Entscheidung. Ja? Und viele Menschen sind gewohnt, passiv Dinge an sich geschehen und passieren zu lassen. Und sie lassen sich treiben. Und was kommt, kommt, und dann irgendwie versuchen sie damit zurechtzukommen. Aber das ist nicht, was Gott will, wie wir leben. Wir treffen Entscheidungen. Wir wählen, und das wäre keine schlechte Idee, wenn du das noch nie getan hast, zu studieren, wie wichtig Treue für Gott ist, und dann zu sagen, ich mach's wie David, ich wähle Treue. Ich wähle diesen Weg. Was bedeutet? Niemand wird davon erstmal viel Notiz nehmen. Niemand wird das für eine dramatische Entscheidung halten, außer Gott. Und langfristig wird es sichtbar werden. Und der Segen wird in dein Leben kommen, wenn du ein Mensch der Treue bist. Und damit meine ich jetzt nicht nur Treue beim sich nicht drücken vom Gemeindeputz oder solche Dinge, sondern erstmal Treue in der Beziehung mit Gott, ein Anbeter. Jesus sagt, der Vater sucht Anbeter, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und sagt, ich will ein Anbeter sein. Niemand sieht das, ob du zu Hause das ernst nimmst, ob du ein Anbeter bist oder nicht. Aber 2 Jahre später wird es sichtbar sein, dass etwas auf deinem Leben ist. Und dann wird dem, was Gott dir schon gegeben hat und was durch dich zu anderen fließen soll, wird Raum bekommen. Wie es heißt, in Sprüche, eine Gabe macht einem Manne Raum. Wenn Gott dir etwas gibt, musst du sagen, ja, mein großes Problem ist, ich bin noch nicht entdeckt in der Gemeinde und ich kriege die Kanzel nicht und keiner lässt mich irgendwie. Hey, das ist nicht dein Problem, sondern wachse im Verborgenen und früher oder später wird das, was Gott in dich hineingelegt hat, wird herauskommen und wird Raum bekommen, früher oder später. Und niemand muss vordrängeln und sagen, hier aber ich und ich will jetzt mal, das brauchst du nicht. Wir dienen im Verborgenen, weil wir uns entschieden haben, wir leben vor Gott. Und wenn es niemand sieht, es muss auch niemand sehen und wir müssen das niemandem erzählen, Gott sieht es und Gott honoriert es. Gott sieht unsere Entscheidung und er nimmt unsere Entscheidung ernst. Das ist ein Punkt, auf den ich gleich auch noch mehr zu sprechen kommen will. Psalm 119, 173. Deine Hand komme mir zu Hilfe, denn ich habe deine Befehle erwählt. Überhaupt der ganze Psalm 119 ist voll von solchen Ausdrücken. Was viele Leute, die noch die alte Denkweise haben, schon fast für pervers halten. Ich begehre deine Gebote. Ich lechze. Ja? Wer nicht versteht, dass die Gebote Gottes der Weg zum Leben sind, dass sie gegeben sind aus lauter Güte und dahinter riesige Belohnungen warten, der kann mit so einer Aussage, ich lechze nach den Geboten, überhaupt nicht anfangen. Das versteht er gar nicht. Ja? Aber wir sollen ja nicht einfach irgendwelche sturen, blinden Entscheidungen treffen, sondern wir treffen intelligente Entscheidungen auf der Grundlage des Wortes Gottes. Ja? Und die Ordnung Gottes, die Gebote Gottes sind der Weg zum Leben. Halleluja. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Wer in dieser alten, weltlichen Idee von Freiheit noch lebt, für den ist es ein Gräuel. Und er denkt, je weniger ich mit Geboten zu tun habe, umso freier bin ich. ja, und Gebote schränken mich ein. Ja, das ist eine völlig falsche, sprich teuflische Sichtweise. Gebote schränken nicht ein. Gebote sind wie Leitplanken auf der Autobahn. Die markieren dir, wo du Vollgas geben kannst. Rechts und links wird sehr holperig und sehr gefährlich. Ja, jenseits der Leitplanke. Aber die Leitplanken markieren deinen Weg. Ja, und sie sagen dir, da hast du freie Fahrt. Da kannst du wirklich vorankommen. Ja, so alle Gebote, alle Ordnung Gottes sind gegeben aus lauter Güte. Und das ist wichtig, dass wir das weitergeben, dass Menschen nicht nur sehen, die haben dann eine völlig falsche und einengende und religiöse Sichtweise von Christsein. Und sie denken, ja, früher war ich frei, jetzt bin ich Christ, jetzt darf ich das nicht mehr und das darf ich, und das muss ich auch noch. Alles, was ich gerne möchte, was mir Spaß macht, darf ich nicht, und das, was ich muss, macht mir keinen Spaß. Was ist denn das für eine Erlösung? Ja, die verstehen überhaupt nichts. Und sie leben in der fleischlichen Art und Weise, und das Fleisch ist in Feindschaft gegen Gott. Und sie versuchen im Fleisch jetzt irgendwie, ich bin ja Christ und ich muss ja jetzt heilig leben. Das ist eine völlig kranke Sichtweise. Ja. Kein Engel im Himmel beklagt sich, er muss seine Augen reinhalten. Natürlich halte ich meine Augen rein, natürlich schaue ich auf den Herrn und bin überwältigt von seiner Majestät und Schönheit und Größe. Ja, ein Blick runter auf die Erde und zu gucken, was die sich anschauen. Oh, wunderbar, dass ich im Himmel sein darf. Die sagen, ich möchte auch mal runter und dieses Zeug ankauen. Niemand hat da solche Gelüste. Diese Idee, ja, jetzt darf ich das nicht mehr. Das zeigt mir, jemand hat überhaupt noch nicht das Herz Gottes verstanden. Ja? Und dass der Segen und die Freiheit und auch die Freude in der Heiligkeit ist. Da ist die Freiheit und da ist die Freude in der Heiligkeit. Ja? Aber wenn jemand nur Gebote gepredigt kriegt und dahinter nicht die Güte Gottes sieht, ja, dann kommt er in eine gesetzliche Schiene und dann wird das alles immer schlimmer und er lebt ein zerrissenes Leben. Ja? Und die Dinge, die er nicht will, die muss er jetzt. Und die Dinge, die er will, die darf er nicht. Und dann ist er völlig zerrissen. Ja? Das ist nicht, wie ein Christ leben sollte. Und das ist nicht, was Gott für uns hat. Sondern wir haben, wie ich das gesagt habe, geschenkt bekommen eine neue Natur. Und wir wollen jetzt Gott dienen und wir müssen das glauben. Und durch Glauben kommen die Dinge in unsere Erfahrung. Das ist der Weg. So, wir wollen diese Fähigkeit oder dieses Geschenk des freien Willens wirklich sinnvoll nutzen. Und deswegen wählen wir das Richtige. In Jesaja 56, warum glaube ich nicht aufzuschlagen. Dort redet Gott von den Menschen aus den Nationen, das sind wir, die er herzurufen wird, um seinen Namen zu lieben. Das ist unsere Aufgabe, darum sind wir gerufen, seinen Namen zu lieben. Das ist unsere erste und größte Verantwortung. Ja, Jesus sagt, das ist das erste und größte Gebot, Matthäus 22, 37. Gott zu lieben mit aller Kraft. Ja, und das muss wichtiger sein, ich will mein Problemchen loswerden. Ja, es gibt viele Leute, die fokussieren sich auf ihre Probleme und wollen ihre Probleme loswerden. Aber wenn nicht gleichzeitig eine neue Ausrichtung da ist, dann werden die ihre Probleme los und die Freiheit, die sie dann gewonnen haben, nutzen sie für noch mehr Unabhängigkeit und für noch mehr Leben außerhalb der Ordnung Gottes. Und Gott heilt uns nicht, damit wir dann mit voller Kraft das alte Leben weiterleben können. Gott heilt uns, damit wir dann für ihn leben können. Und deswegen braucht es mehr als die Motivation, ich möchte frei werden, ich möchte, dass die Fesseln verschwinden, ich möchte, dass irgendwie alles gut wird. Wir brauchen mehr, wir brauchen eine Motivation, die Gott uns vorlegt. Ja, ich will meine Erfüllung in ihm finden. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass meine Fähigkeit, Gott zu sehen und zu genießen, wächst. Ihn zu sehen und zu genießen. Man kann nicht Gott sehen, ohne ihn genießen. Das ist unmöglich. Wenn wir erlauben, dass Gott an unserem Herzen arbeitet, das geht überhaupt nicht. Ja, weil so wunderbar einfach der Herr ist, dass unser Herz aufgeht und wir uns freuen an ihm. Und das ist etwas anderes, als wir freuen uns über gute Dinge, die er uns tut. Ja, Wenn Bach komponiert, Jesus meine Freude, dann meint er nicht die Dinge, die Jesus für ihn getan hat. Er meint das Wesen Jesu selber. Das ist seine Freude. Und das muss unsere Freude werden, weil das wird unsere Freude in alle Ewigkeit. Und das ist so wichtig, dass wir Menschen herausfordern und motivieren und sagen, hey, lenk um deinen Fokus und stimme mit Gott überein und wähle das, was richtig und wichtig ist und was bleibend ist und was gesegnet sein wird. Und je länger man dabei bleibt, umso deutlicher wird der Segen sichtbar werden. Wir wählen das Leben. Und das Leben, was Jesus sagt, was ist das Leben? Gott zu erkennen, das ist das Leben. Das ist das ewige Leben, Gott zu erkennen. Das werden wir tun in aller Ewigkeit. Seine Genialität, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, sein unbeschreibliches, fantastisches Wesen anzuschauen. Das ist, was wir tun werden. Und es wird nicht langweilig werden. Ja? Und diese Idee mit dem Münchner auf der Himmel, dem Münchner im Himmel, das kommt geradewegs aus der Hölle. Ja? Und gibt den Leuten die Idee, ja, hier ist das Paradies, aber der Himmel, das ist ja stinklangweilig. Ja? So wie vor ein paar Jahren, da waren es noch die Grünen, diesen gotteslästerlichen Werbeslogans. Brave Mädchen kommen in den Himmel und die anderen, weiß nicht mehr, kommen überall hin. Ja? Wo genau diese Idee ist, der Himmel ist langweilig, aber die Sünde hier, das ist das wahre Leben und das ist die wahre Erfüllung. Es ist genau andersrum. Ja. So, was will ein Mensch wirklich mit seinem Leben anfangen? Ja. Das ist ein Gedanke, mit dem viele Leute in Problemen sich nicht beschäftigen. Alles, was sie wollen, ist, dass schnell kurzfristig die Probleme verschwinden. Ja. Aber wofür dann? Was ist dann ihr Ziel? Was wollen sie dann machen, wenn die Schizophrenie zu Ende ist oder die Depression oder die Zwänge oder so? Was wollen sie dann machen? Ja, die wollen so weiterleben wie bisher, nur eben ohne diese lästigen Symptome. Und das funktioniert nicht. Und wenn, dann nur für ganz kurze Zeit und dann wird alles noch viel schlimmer. Und von daher ist es wichtig, diesen Fokus zu setzen. Hey, was willst du mit deinem Leben anfangen? Worum geht es dir? Was ist wirklich das Allerwichtigste in deinem Leben? Mach dir darüber Gedanken. Und wähle. Wähle eine gute Wahl. Wähle das, wie es in Jesaja heißt, 56. Sie wählen das, woran Gott gefallen hat. Sie wählen, woran er gefallen hat. Wir finden heraus, auf der Grundlage des Wortes, was sind die Dinge, an denen er gefallen hat? Was sind die Dinge, die er liebt? Und was sind die Dinge, die er hasst? Und weil wir sein Freund werden wollen, weil wir mit ihm leben wollen, deswegen ändern wir unser ganzes Werteschema. Und wir stimmen überein und wir wählen das, was er gut findet. Und nichts und niemand kann uns abhalten. Ich sag's noch einmal, wir können die gebundensten Menschen auf Erden sein. Niemand kann uns abhalten. Ich wähle jetzt Reinheit. Ich wähle Treue. Ich wähle, ein Freund Gottes zu werden. Ich wähle, in seinen Wegen zu wandeln. Niemand kann uns abhalten. Vielleicht gibt es so massive dämonische Belagerungen. Sag, wenn du das wählst, bringe ich dich um. Was machst du dann? Sag ich, okay, dann bring mich um, aber ich wähle das und niemand wird mich abhalten. Wir dürfen nicht erpressbar sein. Ja, viele Menschen sind per Gefühle erpressbar. Der Feind sagt, wenn du den Weg gehst, dann gibt's was ganz, ganz Schlimmes. Und sie glauben das und verzichten auf das Richtige und lassen sich manipulieren. Und das muss klar sein. Ohne Rücksicht auf unsere Gefühle und unsere momentanen aktuellen Befindlichkeiten. Wir wählen das, was richtig ist. Ja. Das ist, was ich erlebt habe bei meiner Bekehrung. Ich habe verstanden, Jesus da, Begegnung mit Jesus gehabt, hat zu mir geredet, hat mir gesagt, hat mir geantwortet. Ich habe gesagt, das war meine Frage, wie gebe ich jetzt mein Leben ihm? Und er sagt, fahr zu diesen Leuten da draußen aufs Dorf, mit denen du immer diskutiert hast. Das waren Freunde aus der Drogenszene, die sich bekehrt haben. Fahr zu denen, die sagen dir. Ich sage, ich verstehe nicht, Jesus, ich verstehe nicht. Du bist jetzt hier, du redest zu mir. Du kannst doch mir jetzt sagen, ich meine, ich mach's jetzt sofort, ehrlich. Sag mir nur, wie gebe ich mein Leben dir? Er antwortet und sagt, fahr zu diesen Leuten. Das ging stundenlang. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich fahre zu diesen Leuten. Und der Teufel war auf der anderen Seite von meinem Bett und hat gesagt, wenn du dich auf dein altes Motorrad setzt, Motorroller, ich bring dich um. Und als er das sagte, hatte ich schon Fantasien von Unfällen und Blut und Leichenteile und alles. Und ich war so eingeschüchtert und war so, dass ich 4 Stunden erstmal wieder, der ganze Prozess ging von morgens bis spät nachmittags, dass ich wieder gelähmt war und nichts machen konnte, weil ich das alles geglaubt habe. Und irgendwann war ich so verzweifelt und habe gesagt, ich steige jetzt einfach auf meinen Motorroller und ich fahre jetzt. Und der Teufel sagt, ich fahre mit und bring dich um. Ich sage, okay, dann soll es so sein, aber ich fahre jetzt, mich hält nichts mehr ab. Und dann bin ich gefahren, der Teufel wollte wirklich mich um, ich ist mitgefahren. Vielleicht glaubst du das nicht, vielleicht passt das in deiner Theologie nicht, dass der Teufel Motorroller fahren kann, aber er kann. Ja? Und er wollte mich zwingen, das Lenkrad Ja, du weißt schon, womit man lenkt, ja? Den Lenker umzubiegen und in das nächste gegenüberfahrende, also von vorne kommende Auto rein. Und ich habe mit aller Kraft so gezogen und auf der anderen Seite so gedrückt und gleichzeitig gebetet. Herr, du weißt, ich wollte es tun. Wenn das jetzt schief geht, du bist dran, du bist schuld. Ich habe gemacht, was ich machen soll. Mehr kann ich nicht machen. Hilf mir, da durchzukommen. Und so bin ich gefahren. Und dann war ich da. Und habe diesen Leuten, nachdem sie kamen, die kamen erstmal gar nicht. Die waren gar nicht zu Hause. Und ich sitze da und warte. Die waren in der Jugendstunde. Wusste ich ja nicht, dass sie jetzt Freaks in die Jugendstunde gehen. So, das war ja. Und dann kamen die. Und ich habe gesagt, ich habe eine Frage. Wie gibt man sein Leben Jesus? Und die dachten, ich wollte die auf den Arm nehmen. Weil ich sonst immer gekommen war zum Diskutieren. Das war mein Hobby, die unter den Tisch zu diskutieren. Ich, der Philosoph, und sie, die Bibeltreuen. Das war immer eine feurige Mischung. Und ich habe gesagt, bitte, sag mir, wie gibt man sein Leben Jesus? Der Herr will es mir nicht sagen, er sagt es mir durch euch. Und die dachten, ich will die Hops nehmen, bis sie dann schließlich überzeugt waren. Aber der Teufel wollte mich umbringen. Und er hat mich eingeschüchtert durch Gefühle und durch Vorwegnahme gefühlsmäßig von irgendwelchen schrecklichen Katastrophen. Und das, wie er es bis heute tut. Wenn du diesen Weg gehst, ich bring dich um. Deine Karriere ist zu Ende, du bist erledigt. Solche Dinge kommen dann. Und wenn wir hingegeben sind an die Wahrheit, dann sagen wir, wenn das so sein muss, dann ist es so, aber ich wähle das Richtige. Wir sind nicht erpressbar. Sonst spielt der Teufel auf unserer Seele Klavier. Und das sind hässliche Sonaten, die er da spielt. Ja, wir sind nicht erpressbar. Wir gehen nicht nach Gefühlen, wir gehen nicht nach Stimmungen, wir gehen nicht nach Erwartungen und Ängsten und Sorgen. Wir gehen nach dem, was richtig ist. Und wir wählen das, was Gott gefällt. Ja? Manchmal Frauen werden eingeschüchtert. Wenn du jetzt wirklich ernst machst mit Jesus, deine Ehe wird zerstört werden. Und sie schrecken zurück. Oder du wirst enterbt werden. Oder was weiß ich, was für Dinge. Wenn wir Jesus nachfolgen wollen, dann wählen wir die Wahrheit und wir sind nicht erpressbar. In keinerlei Weise. Sonst funktioniert es nicht. Sonst werden wir ganz schnell abgelenkt von diesem Weg. So, wir wählen das, woran er gefallen hat. Ja, woran hat er denn gefallen? An all dem, was sein Wesen ausmacht. An Reinheit, an Echtheit, an Wahrhaftigkeit, an Klarheit, an Eindeutigkeit. Gott ist nicht vage. Heute wollen uns Strömungen erzählen. Bei Gott weiß man nie, und der ist vage und er liebt das Vage. Das Gegenteil ist wahr. Gott ist absolut glasklar. Da ist nicht ein Schatten, da ist nicht ein Hauch von Zweifel und Unsicherheit oder vielleicht auch ein bisschen Dunkelheit. Nichts ist in ihm. Er ist klar und eindeutig und jedes Kind kann es verstehen, bloß die Theologen nicht. Und wir wählen die Klarheit, wir wählen die Eindeutigkeit. Wir machen keine merkwürdigen, komischen Andeutungen, sondern alles, was wir sagen, ist das, was wir meinen. Und wir meinen, was wir sagen, wir sind klar. So ist Jesus und so wollen wir auch werden. Und wir müssen die Schönheit dieses Wesens sehen. Halleluja. Da gibt's Dinge, die liebt Gott und er beschreibt das in seinem Wort. Und es gibt Dinge, wie eben haben wir die Treue erwählt, ja, auf die Treuen im Lande will ich blicken, sagt der Herr. So, wenn du willst, dass Gottes Auge auf dich fällt und nie mehr von dir abweicht, entscheide dich für Treue. Und er wird auf dich sehen. Und er wird dir Bahn machen. Und er wird dich erheben. Halleluja. Halleluja. So, wir treffen ununterbrochen Entscheidungen. Und unser ganzes Leben besteht aus einer Serie von Entscheidungen. Und das Gefährliche ist, die allermeisten Entscheidungen sind nicht sehr grundlegend. Das sind alles sehr kleine Entscheidungen. Ein paar große Entscheidungen, welchen Beruf ergreife ich, welchen Lebenspartner heirate ich. Aber der Rest ist Kleinkram, ist Alltag. Und wir denken, bei den großen Entscheidungen passe ich auf. Aber bei den kleinen ist es unwichtig. Das ist genau verkehrt. Die kleinen Entscheidungen, stehe ich jetzt auf? Stehe ich zu meinem Gelübde und habe ich meine Zeit mit dem Herrn und bin ein treuer Anbeter oder nicht? Solche Entscheidungen, die niemand sieht, die niemand honoriert, wo du nicht siehst, wie die Engelchöre in Begeisterung aufstehen und klatschen und sagen, ja, wunderbar, unser Champion. Nichts passiert da, gar nichts. Du tust es einfach und Gott wird es doch honorieren. Halleluja. Die kleinen Dinge, ja, bin ich jetzt ehrlich bei der Steuererklärung? Gebe ich jetzt meinen Zehnten oder mache ich mir da was schön? Ich hatte ja neulich schon mal da an die Caritas gespendet, das muss man ja eigentlich mit einrechnen. War zwar nicht so viel, aber doch immerhin. Ja, hören wir auf, uns irgendwas vorzumachen und sind einfach klar. Ja, und wir treffen in den kleinen, unscheinbaren Dingen, die niemand sieht, wo niemand applaudiert, da treffen wir richtige Entscheidungen, Moment für Moment. Ja, und das ist in Übereinstimmung mit seinem Wesen und seinen Ordnungen. Das sind Dinge, die hasst Gott. Und weil Gott diese Dinge hasst, will ich auch lernen, die zu hassen. Er gebietet mir das sogar. Aber das würde sogar, wenn er das nicht gebieten würde, völlig logisch sein. Ich will ja von Herzen ihm gefallen, von Herzen ihm nachfolgen. Und da kann es ja nicht sein, er hasst die Lüge. Und ich sage, naja, eigentlich Lüge hat mir viel gebracht, aber jetzt darf ich ja nicht mehr lügen. Also versuche ich jetzt, das Lügenmaß zu reduzieren, so allmählich, langsam irgendwie mich davon zu entwöhnen. Nein, ich lehne Lüge ab, weil ich sie hassen will. Niemand lernt, Lüge oder irgendwas anderes zu hassen, der es nicht hassen will. Es beginnt mit einer Entscheidung. Es wird nie sein, dass du Gefallen an Unreinheit hast und du lebst da drin dein Leben lang und eines Morgens wachst du auf und sagst, irgendwas ist passiert, ein Wunder ist passiert. Ich hasse jetzt Unreinheit. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist, aber Gott hat ein Wunder getan. Das wird es nicht geben. Hör auf zu träumen, dieser Tag wird nicht kommen. Wenn du dich nicht gegen Unreinheit stellst, wenn du Unreinheit nicht bewertest, wie Gott sie bewertet, wenn du nicht sagst, Gott, gib mir Gnade, das zu hassen, es wird keine Veränderung stattfinden. Alles beginnt mit einer Wahl, mit einer Willensentscheidung. Und ich habe es schon gesagt, ich sage noch einmal, Willensentscheidung ist nicht alles. Es muss eine tiefere Dimension, das, was die Bibel Hass auf die Sünde nennt, hinzukommen. Aber wir haben keinen direkten Zugang zu unseren Gefühlen. Du kannst den Knopf nicht finden, den du drückst, um jetzt Sünde zu hassen. Den findest du nicht, den gibt es nicht. Weil dein Wohlgefallen, deine Freude an der Sünde über Jahre antrainiert wurde. Und man kann bis in die Gefühle hinein, man kann seine ganze Innenstruktur verändern. Das habe ich sogar als Heide erlebt, weil wir waren auf diesem hinduistischen Trip und dazu gehört auch jetzt vegetarisch zu leben und kein Fleisch mehr zu essen, weil die Fleischfresser sind aggressiv und wir sind ja die Pazifisten und wir lieben den Frieden und so weiter und so weiter. Also dann war klar, jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja? Weißt du was, nach ein paar Monaten der Gedanke, Fleisch zu essen, war ein Gräuel für mich, gefühlsmäßig. Es fing einfach an auf der Grundlage der Lehre, die ich genommen habe und bejaht habe. Und die Gefühle folgen nach. Wenn du das erstmal verstehst, Gefühle sind nicht Gott gegeben, Gefühle sind nicht unveränderliche Größen, sondern wenn die Gefühle falsch sind, dahinter sind falsche Gedanken, änder die falschen Gedanken. Und über einen Zeitraum werden die Gefühle sich verändern. Ich werde das nie vergessen, dann war ich, glaube ich, 2 Sonntage Christ oder so, war eingeladen beim Ältesten zum Mittagessen. Und da reicht mir die Fleischplatte, bitte lang zu, hier ist der Braten. Und ich sage, nein, ich bin Vegetarier. Und auf einmal ging es, du warst Vegetarier. Das Alte ist vergangen, du bist ein neuer Mensch. Ich sage, gib her. Und augenblicklich hat es mir wieder geschmeckt, was mir einen Horror verursacht hätte. Ja? Entscheidungen haben große Macht. Ja? Und Gott sagt nirgendwo, wenn du mir gefallen willst, musst du Vegetarier sein. Wenn du nicht, bitte, verstehst nicht falsch, wenn du vegetarisch leben möchtest, ich werde dich nicht zwingen und sagen, du bist ein schlechter Mensch, du musst jetzt auch Fleisch essen, so wie wir auch alle. Nein, wenn du das nicht möchtest, musst du nicht. Aber mach daraus keine Religion und denk nicht, dass du damit Gott gefallen kannst und denke nicht, dass du damit edler bist. Da bist du mitten im religiösen Denken. Ja? So, es geht nicht ums Fleischessen, es geht um den Punkt, dass Entscheidungen etwas zu tun haben mit unseren Gefühlen. Und die Gefühle sind nicht Gott gegeben. Die sind einfach Produkt deiner kontinuierlichen Denkweise und deiner Entscheidungen. Da kommen die Gefühle her. Und weil du deine Denkweise und deine Entscheidungen ändern kannst, kannst du auch indirekt deine Gefühle verändern. Und das ist, was wir wollen. Wir bitten Gott, um ein Gnadenwerk in uns zu wirken, dass wir das Böse hassen. Warum? Weil wir das gewählt haben. Er gebietet uns, verabscheut das Böse. Römer 12, ich glaube, Vers 9. Römer 12, Vers 9. Verabscheut das Böse. Das bedeutet, hab einen Horror auf das Böse. Warum sollen wir das haben? Weil wir mit Gott übereinstimmen sollen, weil Gott Horror hat auf das Böse. Ja, aber wo kriegen wir Horror her? Nur wenn wir dem zu nahe kommen und zu nah an ihm dranbleiben und in tiefer Einheit mit ihm sind, der das Böse hasst. Was haben wir jetzt hier? Ablenkung. Hier geht's lang. Und wir wählen das Richtige und wir bringen unser Herz vor Gott und er wird schlussendlich auch anfangen, unsere Gefühle umzustrukturieren und wird uns Hass auf das Böse geben. Und dann sind wir frei. Und dann kann man sagen, liebe Jesus und mach, was du willst. Weil dann willst du das Gute. Dann willst du von Herzen das Reine und das Schöne und dann bist du total frei. Ist nicht, oh, ich muss jetzt aufpassen, ich muss jetzt das tun, ich darf das nicht, ich will eigentlich, aber nee, ich darf nicht, ich muss jetzt da. Du bist frei, weil das ist, was du willst. Da bist du wirklich drin in der Freiheit, weil du tiefe Übereinstimmung hast mit dem Herrn. Wenn du einmal die Psalme studierst, dann wirst du feststellen, dass es dort, das ist eine von vielen Feststellungen, eine Formulierung gibt, die immer und immer wieder kommt. Und diese Formulierung heißt, ich will. Ist das schon mal aufgefallen? Wie oft in den Psalmen? 40 Mal habe ich gezählt, wenn ich die Dinge, die wo Gott sagt, ich will euch Gutes tun und so weiter, wenn ich das weglasse, nur was ein Mensch sagt, ich will, immer wiederholt. Und das ist der Schlüssel. Du musst formulieren, was du willst, nicht nur denken, du musst formulieren, was du willst. Und da kommen solche interessanten Sätze wie, ich will mich freuen. Das kann weder ein Heide noch ein seelischer Christ überhaupt nachvollziehen, wie man so etwas sagen könnte. Weil die sagen, wenn ich mich freue, brauche ich nicht zu sagen, ich will mich freuen. Und wenn ich mich nicht freue, brauche ich auch nicht zu sagen, ich will mich freuen. Weil ich freue mich einfach nicht. Was soll ich da sagen? Ich will mich freuen. Aber wir leben anders. Wir sind nicht die Gefolgsleute unserer Seele, sondern wir gehen voran und sagen, Seele, komm mit uns. Ja, auf Seele. Wir loben jetzt den Herrn. So machen wir das. Wir nehmen unsere Seele mit. Und wir sagen ihr, wo es lang geht, weil wir sind nicht mehr Seele, wir sind Geist. Wir sind ein neuer Mensch in Christus und wir leben aus dem Geist und nicht aus der Seele. Und wir befehlen unserer Seele, reden ja auch gut zu, aber wenn sie nicht hören will, sind wir auch streng. Ja, wie mit einem kleinen Kind oder mit einem Hund. Und wir sagen, du kommst jetzt, da geht's lang, auf. Ja, das ist, was passiert. Ja, das kann ein Heide überhaupt nicht nachvollziehen. Auf Seele, lobe den Herrn. Nö, nee, wenn ich keine Lust habe, da braucht mir keiner zu sagen, was ich jetzt machen soll. Ich mache schon, wenn ich Lust habe und vorher nicht. Dann käme es ja nicht von Herzen. So ist dann die Idee. Okay, so wir erklären, was wir wollen. Wir tun das in dreifacher Weise vor Gott, vor uns selber und vor anderen Menschen, sogar in vierfacher Weise, auch vor dem Feind. Wir erklären, aber das darf nicht der Fokus sein. Aber ab und zu sagen, was wir wollen, was wir nicht wollen, an dieser Adresse ist auch nicht verkehrt. Aber im Wesentlichen, wir sagen Gott, was wir wollen. Warum ist das so wichtig? Weil dadurch festigt sich dein Kurs. Dadurch bist du oder lernst du, fokussiert zu sein, indem du dieses Verständnis kriegst. Das bin ich, das ist meine Identität, das ist, was ich will, das ist, worum es mir geht im Leben. Und es ist dann immer schwieriger und schwerer möglich, von irgendwelchen Stimmungen oder Stimmen dich zu überzeugen, das willst du ja gar nicht. So, es geht nicht um Gott. Gott sieht unser Herz an, und wenn wir uns entschieden haben für Reinheit, das ist in Ordnung, das versteht er, das hat er schon akzeptiert. Aber das Problem ist, dass wir zu schnell irritiert werden. Und vor allen Dingen, das ist so ein wichtiger Schlüssel, der dazukommt zu der ganzen Entscheidungsgeschichte. Was wir lernen müssen, ist zu glauben, dass Gott uns glaubt. Das ist so extrem wichtig. Wenn du den Schlüssel hast, da öffnen sich eine völlig neue Dimension. Weil was passiert normalerweise? Du bist in irgendwelchen Bindungen, in irgendwelchen Sachen drin und du entscheidest dich für das Richtige und du sagst jetzt, da will ich lang. Und alles in dir sagt, komm, das glaubst du ja selber nicht. Das sagst du jetzt nur so, aber das kommt ja nicht von Herzen, das hat auch keinen Bestand und das funktioniert auch nicht. Da kommen haufenweise Stimmungen oder sogar Stimmen gegen dich, die dir das wieder rauben wollen und die nicht zulassen wollen, dass du in dieser einen Sache dich fest etablierst. Und wenn du verstehst, dass Gott dir diesen freien Willen gegeben hat und er respektiert deinen Willen und er glaubt deinem Willen, er glaubt deiner Entscheidung. Wenn du das verstanden hast, kommst du in eine ganz neue Freiheit hinein. Weil solange du zerrissen bist und sagst, ja, ich habe das zwar gewählt, ich habe das zwar gesagt, aber ich weiß aus Erfahrung und ich weiß von all dem, was in mir dagegen steht, das hält nicht lange und das funktioniert auch nicht. Und das ist auch nicht von Herzen gemeint, das ist nicht echt. Wird das nicht viel Tiefgang haben. Aber wenn du sagst, Herr, das habe ich gewählt und du kennst mein Herz und du weißt, dass ich so gut ich das kann, von Herzen erwählt habe und du glaubst mir das, kommst du in eine völlig neue Dimension der Freiheit in deiner Beziehung zu Gott. Wo habe ich das her? Ist das amerikanische Psychologie? Das ist Bibel, ihr Lieben. Und das habe ich bekommen aus der Geschichte mit Jesus und Petrus. Ja? Ihr wisst, Petrus, große Klappe, immer vorne weg, ja, konnte sich überhaupt nicht einschätzen, ja, und hat sich besser gefühlt und gefunden als die anderen alle, ja. Und Jesus sagt zu ihm, du wirst mich dreimal verleugnen. Niemals. Ich liebe dich mehr als all die anderen. Das sind Flaschen, das sind Halbherzige, das sind Kompromissler. Die, das kann ich verstehen, aber ich niemals. Das klingt so wie so eine Bestätigung, aber überleg mal, was er sagt. Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, und er klopft ihm auf die Schulter und sagt, Jesus, du kennst mich noch nicht richtig. Du weißt noch nicht, aus was für ein Holz ich geschnitzt bin. Niemals. Da irrst du dich. Sonst hast du ja gute Sachen gesagt, aber jetzt bist du wirklich mal im Irrtum. Niemals wird das passieren. Wenn der bei Sinnen gewesen wäre und etwas verstanden hätte zu dem Zeitpunkt von Demut und Jesus sagt, du wirst mich verleugnen, der hätte doch gesagt, auweia, gibt es irgendeine Möglichkeit, wie wir das verhindern können? Gib mir seine Gnade, dass das nicht passieren kann, denn dann will ich die haben. Er hätte sich gedemütigt, aber er stellt sich über Jesus und sagt, nee. Ich liebe dich mehr als all die anderen. Und dann passiert die Tragödie und Petrus ist völlig am Boden zerstört. Nicht Jesus ist zerstört, Petrus ist zerstört. Jesus hat vorher gewusst, was passieren würde, hat es ihm sogar angekündigt. Und dann passiert es und dann bricht er völlig zusammen und sieht seine Arroganz, sieht seine Überheblichkeit, sieht, wie er sich über Jesus gestellt hat. Aber, wie das oftmals so ist, in Verführung, in Überführung, mischt auch der Feind mit. Ja? Wir bekommen Wahrheit über unser Herz und dann kommt der Feind und benutzt diese Wahrheit und verdammt uns. Und da müssen wir aufpassen. Der Feind will bei Überführung mitmischen und will dann aus dem Schrecklichen, was wir da sehen, was wir auch sehen müssen, ja, um richtig zerbrochen zu sein, um richtig frei zu werden von unserer Überheblichkeit und von unserer Unabhängigkeit, ja, dann will der Feind das benutzen und sagen, siehst du, das ist in dir und das wird immer in dir sein und das wird nie etwas werden, da kommst du nie raus, das ist deine Natur, Punkt, fertig, aus. Und jeder, der zum ersten Mal sagt, Herr, zeig mir mein Herz, wird Dinge sehen über sein Herz und dann kommt der Feind und haut dich in die Pfanne. So müssen wir immer schön in Balance sein zwischen gesichert sein in der Annahme, die sich niemals ändert, und Überführung. Und wir müssen da im Balance bleiben. Ja? In den ersten Jahren meines Christseins, entweder war Überführung das Thema und ich war völlig am Boden und völlig frustriert und völlig hoffnungslos, ja, aber viel Wahrheit, ja, aber keine Power mehr aufzustehen, ja. Oder dann kam ich raus aus diesem und dann kam das Positive und da war sofort wieder Überheblichkeit und kein Schimmer von Gottesfurcht und von heiliger Ehrfurcht, sondern ich war in einer selbstgemachten Sicherheit. Aber es gibt einen Mittelweg und das ist, wir sehen uns in der Hand Gottes. Wir sehen, was Jesus für uns getan hat. Er hat diesen hohen Preis bezahlt, weil er uns wollte und hat für alle Zeiten Ja gesagt zu uns. Und dieses Ja ist fest und felsenfest und wird nicht verändert. Es ist sogar in seine Hände geritzt. So sollte das, was theoretisch denkbar wäre, aber in der Praxis niemals stattfinden. Sollte das sein, du bist irgendwann im Himmel. Nein, das ist Realität. Aber sollte das sein, wenn du im Himmel bist, dass du irgendwann denkst, ja, habe ich das überhaupt verdient? Ja. Da kommt Jesus und sagt, möchtest du noch ein bisschen von diesen herrlichen Speisen? Und er reichte die Speise. Und du siehst, da steht's in der Hand geschrieben, das Wundmal, er hat bezahlt für mich. Das bleibt immer da. Jesus ist ein Mensch im Himmel, 1,80 Meter oder keine Ahnung, wie viel Zentimeter. Aber er ist im Himmel, er hat einen Körper, aber einen Geistleib. Und dieser Körper hat die Wundmale in alle Ewigkeit. So ein Mensch ist auf dem Thron, der dich verstehen kann, der durch all diese Anfechtungen und Angriffe durchgeht. Ein Mensch ist auf dem Thron und für immer ist in seine Hände gezeichnet, ich habe bezahlt. Halleluja. So, wir wollen das etablieren, wir sind für immer angenommen. Gottes Ja wird sich niemals verändern, weil er der Gott ist, der gesagt hat, ich werde nicht ändern, was aus meinem Munde hervorgegangen ist. Gott ist Gott und sein Ja zu mir ist unerschütterlich. Und sogar wenn neue Dinge in meinem Herzen offenbar werden, die mich erschüttern, er hat die schon vorher gewusst. Die erschüttern nur mich, nicht ihn. Er sagt, jetzt zeige ich dir ein bisschen mehr von was ich schon vorher gesagt habe. Und trotzdem habe ich Ja zu dir gesagt. Er ist für uns gestorben, als wir noch Sünde waren. Halleluja. So, jetzt denke ich, kann jeder von uns sagen, hoffentlich, ja, ich bin jetzt in einem besseren Zustand als zu dem Zeitpunkt meiner Bekehrung. Ja. So, wenn du in dem schlimmsten Zustand vor deiner Bekehrung warst, er hat Ja gesagt, warum sollte er jetzt seine Meinung ändern? Immerhin bist du schon ein bisschen weitergekommen, ja. Menschlich gedacht. Halleluja.
Also das ist jetzt die Situation nach der Auferstehung und Jesus ruft Petrus und hat eine persönliche Unterredung mit ihm und er holt ihn aus diesem Loch heraus, der Verzweiflung und der Hoffnung.
Ist hier noch Sound irgendwie drauf? Ja? Das vertonen wir nach. Das heißt also, für Petrus war die Episode der 3 Jahre mit Jesus, das war Geschichte, abgehakt. Ich gehe wieder fischen. Ja? Weil er gewusst hat, ich habe versagt. Ich bin da nicht würdig, ich kann da nicht mitmachen, lass die anderen ihre Sachen machen, aber ich bin nicht mehr Teil davon. Ich habe es völlig vermasselt, ich habe die Sache in den Sand gesetzt, ich verdiene jetzt gar nichts mehr, ich gehe zurück in das Alte, lass mich in Ruhe. Und Jesus holt ihn da raus. Und wie macht er das? Indem er ihn dazu bringt, eine Entscheidung zu treffen. Er fragt ihn, Petrus, liebst du mich mehr als die anderen? Das war ja die vorige Geschichte, ich liebe dich mehr als alle anderen. Und Petrus sagt, du, jetzt reden wir nicht mehr über die anderen. Ist mir egal, was die machen und wie weit die sind und wie entschieden die sind. Aber du sollst eins wissen, ich liebe dich. Und das war nicht einfach, in diesem Gefühlschaos, in dieser Anklage, in dieser Verzweiflung, das noch einmal neu zu formulieren, ich liebe dich. Weil er musste eine Entscheidung treffen. Zwischen sehe ich jetzt mein Leben auf der Grundlage meines Verhaltens, meines Versagens oder sehe ich jetzt mein Leben auf der Grundlage meiner Entscheidung? Das war der Punkt. Er hätte leicht sagen können, Jesus, du fragst mich, ob ich dich liebe. Wir wissen beide, was passiert ist. Die Taten sprechen Bände. Da siehst du, wie weit es mit meiner Liebe her ist. Da ist nichts. Aber Petrus wurde nicht gefragt nach dem, was war, sondern was er jetzt will. Und das ist der entscheidende Punkt. Und viele Leute schauen zurück und definieren sich über, was sie gewesen sind und was sie gemacht haben und wie verkehrt sie sich entschieden haben und welche falschen Wege sie gegangen sind. Das ist alles nicht so wichtig wie die Frage, wo willst du jetzt hin? Jesus hat eben nicht gesagt, Petrus, guck, nix ist mit deiner Liebe. Du hast mich verraten, wie ich dir vorhergesagt habe. Du wolltest das nicht hören. So, jetzt sehen wir, die Sache ist in Scherben. Unsere Beziehung ist kaputt. Da geht jetzt nichts mehr. Nein, Jesus hat einen Neuanfang gemacht. Und der Neuanfang beginnt mit einer Frage. Und die Frage muss beantwortet werden. Und er baut das Verhältnis auf die Willensentscheidung. Petrus hatte nichts vorzuweisen. Er konnte jetzt nicht die Liebe beweisen. Er konnte einfach nur sagen, das ist, was ich will. Hatte nichts, das zu unterstützen und zu beweisen. Er hatte nur seine Willensentscheidung und Jesus hat das genommen. Und das musste er dreimal tun, weil er ihn dreimal verleugnet hat. Und so wurde er wiederhergestellt. Und er erlebte, wenn ich mit zitternder Stimme und wackelnden Knie sage, Jesus, ich liebe dich, dann verdonnert er mich nicht. Dann sagt er, ja, das sind alles nur Worte, das sind Lippenbekenntnis. Guck, was du gemacht hast, das ist die Realität. Nein, Jesus baut auf die Entscheidung. Und nimmt die. Und das ist so wichtig, dass ein Mensch das versteht. Es geht nicht um eine Psychotechnik, ich entscheide mich, sondern es ist ein Gott, der mir die freie Wahl gegeben hat und er honoriert meine Entscheidung. Und er steht dazu. Und baut die Beziehung von jetzt an auf Entscheidungen. Das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, um durch Krisen in Beziehungen, auch in der Ehe zu kommen. Was tun wir? Wir bauen unsere Beziehung auf das, was der andere getan hat oder was wir getan haben. Wenn du den Kurs fährst, dann brauchst du ein paar Jahre, dann bist du gegen die Wand. Das wird nicht funktionieren. Du musst deine Beziehung bauen auf was sagt der andere, was er will. Nicht wie weit kann er das schon umsetzen, sondern was will er? Darauf setzt du dein Vertrauen und darauf baust du, nicht auf die Taten. Natürlich müssen Taten auch mit entsprechender Buße und Umkehr irgendwie aus der Welt geschaffen werden. Davon rede ich nicht. Ja, aber wir bauen das Verhältnis nicht auf die Taten auf, sondern auf die Entscheidungen. Was will der andere? Und ich sage, ja, das glaube ich. Ich wähle das zu glauben. So macht es Gott mit uns und so können wir es auch miteinander tun. Die Entscheidungen sind extrem wichtig. Und wie gesagt, das ist eine völlig neue Dimension. Freiheit von Anklage und von Beschuldigung und Selbstzweifeln und Unsicherheit über dich selber. Wenn du wirklich Jesus so siehst, wie Petrus ihn erlebt hat, er akzeptiert meine Entscheidung. Das ist fantastisch. Das ist wunderbar. Und so beginnt ein neuer Weg. Ja, wir treffen neue Entscheidungen und wir werden uns darin üben, im Gebet, in der Anbetung, das immer wieder neu uns in Erinnerung zu rufen und in dieser Entscheidung immer fester und entschiedener zu werden. Wir erklären, was wir wollen und wir glauben an einen Gott, der nicht hart ist, der nicht irgendwie brutal ist und der uns entgegenkommt und sagt, komm, hör auf mit den Lippenbekenntnissen, ich will jetzt endlich mal Taten sehen und wenn die Taten nicht kommen, dann vergessen wir es. Nein, so ist nicht Gott, sondern er nimmt das an, er nimmt meine und deine Entscheidungen an und er sagt, darauf bauen wir jetzt unsere Beziehung auf. Das ist Gnade. Halleluja. Und diese Gnade brauchen wir und die braucht jeder Gebundene, der sich herausbewegen will aus den alten zerstörerischen Verhaltensmustern. Das kommt durch Entscheidungen plus Entscheidung zu glauben, dass die Entscheidung akzeptiert ist und angenommen ist. Nicht nur Entscheidung, sondern zu glauben, ja, Gott glaubt mir. Gott nimmt das für bare Münze. Er nimmt das an. Und so bauen wir eine Vertrauensbeziehung auf. Halleluja. Und Gott ist mit uns. Unser Herz kommt zur Ruhe. Halleluja. Amen.